Also wirklich, als ich das gelesen habe, dachte ich, mir fallen die Augen aus dem Kopf.
Ja, damit passt es ja perfekt in unseren Podcast, ja, hier, würde ich sagen.
Genau. Dieser Hirsch hatte dann aber ihren menschlichen Kopf.
Okay, das heißt, sie hat da auch nichts anbrennen lassen.
Ein Schnäpperli ist es nicht.
Oha, was?
Frag mich nicht, wo Pforzheim ist.
Oh mein Gott, das ist eine sehr seltsame Vorstellung. Bevor wir mit dem Podcast starten, gibt es eine wichtige Information vorab. In dieser Folge erwähnen wir die Themen Suizid und Fehlgeburten. Für alle, die diese Stellen überspringen möchten, schreiben wir die genauen Timecodes in die Folgenbeschreibung. Hi zusammen, wir sind Frauensachen, euer neuer Podcast bei Eldoradio, bei dem wir über Frauen der Geschichte sprechen und über Frauen, die Geschichte schreiben. Ich bin Esther Burmann und für unsere erste Folge habe ich heute Sarah Balanza bei mir und wir sprechen zusammen über unsere erste Frau, die Geschichte geschrieben hat. Hi Sarah!
Hi Esther, ich freue mich schon mega drauf, mein ganzes Wissen zu dieser Frau mit dir zu teilen.
Sehr schön, wen hast du mir denn als erste Frau unseres Podcasts mitgebracht?
Okay, also wir haben direkt eine richtige Powerfrau für den Anfang. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón oder kurz Frida Kahlo.
Frida Kahlo, die kenne ich sogar. Die ist ja vor allem für ihre Kunst berühmt geworden, oder?
Ja, vor allem nämlich für ihre Selbstporträts. Aber wenn ich an Frida Kahlo denke, fällt mir aber direkt ihre Monobraue, also diese zusammengewachsene Augenbraue,
ja,
auf.
Die kennt man.
Die sieht man auch in all ihren Bildern. Aber ich habe tatsächlich mal gelesen, dass die gar nicht echt gewesen sein sollen.
Oha, was? Beim Namen Frida Kahlo fällt mir auch direkt die Frau mit der Monobraue ein. Aber das war doch ihr Markenzeichen. Wie kann die denn fake sein?
Ja, eben. Es war halt ihr Markenzeichen. Und es gab halt in 2018 in London eine Ausstellung mit ganz vielen von ihren damaligen Sachen. Also halt ihre Gebrauchsgegenstände, alles, was sie halt benutzt hat. Und da gab es auch einen gebrauchten Augenbrauenstift, der ausgestellt wurde. Und es wird halt vermutet, dass sie den benutzt hat, um sich die Monobraue selber aufzumalen, damit sie halt dieses prägnante Merkmal hat, was halt direkt auffällt.
Krass, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber vielleicht bilde ich mir auch einfach weiter ein, dass sie mit dem Augenbrauenstift nur die Augenbrauen nachgemalt hat und nicht komplett neu gemalt hat. Aber jetzt erzähl mir doch mal, wer genau war Frida Kahlo eigentlich? Weil sie hat ja irgendwie mehr geleistet, als nur auffällige Augenbrauen zu haben.
Ja, da war deutlich mehr bei ihr als nur diese Augenbraue. Also Frida Kahlo war und ist ja auch eigentlich immer noch, also jetzt Jahre nach ihrem Tod, eine der bekanntesten Malerinnen Mexikos, wenn nicht sogar ganz Lateinamerikas.
Da würde ich zustimmen.
Ja. Also sie ist am 6. Juli 1907 in Mexiko geboren. Später hat sie ihr Geburtsjahr aber dann tatsächlich auf 1910 geändert. Das war nämlich das Jahr der Mexikanischen Revolution. Und sie hat selber gesagt, ihr Leben habe mit dem neuen Mexiko begonnen. Eigentlich ziemlich cool für so eine mexikanische Landsfrau.
Ja, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass man das einfach machen kann, dass man sein Geburtsjahr ändern kann.
So, anscheinend schon. Wenn man besonders genug ist, hat man halt die Rechte.
Vielleicht überlege ich mir das auch nochmal, wenn ich irgendwann ein bisschen älter bin und nicht mehr zufrieden bin mit meinem Alter.
Was würdest du dann nehmen? Was ist so spontan deine Präferenz dann?
Also ich glaube, wenn ich so 60 bin, würde ich mich vielleicht schon gerne nochmal 10 Jahre jünger machen.
Ganze 10 Jahre?
So 2009? Klingt nach einem guten Geburtsjahr, oder?
Ja, aber 2009 geboren zu sein, da ist doch gleich direkt so ein Dilemma. Oh, du bist ein 2000er Kind.
Ja, dann hat man halt die 1 nicht mehr vorne,
ja,
ne?
Also ich meine, ich bin ja selber ein 2000er Kind, deshalb ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin so nah an der 1999 langgeschliffen.
Das trennt uns ja auch nur 9 Monate, ne?
Genau. Naja, auf jeden Fall jetzt mal wieder zu ein bisschen ernsteren Themen. Frida hatte nämlich mit 19 Jahren einen schweren Busunfall, bei dem sie tatsächlich fast gestorben ist damals. Und das hat ihr ganzes Leben auch verändert. Das hat sich nämlich damals bei diesem Unfall eine Stahlstange durch ihr Becken gebohrt. Und das hat dafür leider auch gesorgt, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte.
Oh je, die Arme. Das ist ja direkt so ein schwerer Schicksalsschlag und das mit 19 erst.
Ja, genau. Und da hat es halt auch nicht aufgehört, weil nach dem Unfall musste sie dann halt sehr, sehr viel Zeit im Bett verbringen, um natürlich zu heilen. Sie hatte so ein Gipskorsett um sich, das halt ihre Wirbelsäule gestützt hat.
Ach Gott.
Aber dadurch, dass sie halt so viel Zeit hatte, hat sie dann halt auch mit dem Malen angefangen. Und mit ihren Bildern, die sie dann gemalt hat, hat sie halt vor allem ihren physischen und ihren psychischen Schmerz verarbeitet.
Das ist wahrscheinlich eine gute Therapieform, vor allem damals, als es noch nicht so viele andere Therapiemöglichkeiten gab.
Ne? Ja, genau, glaube ich auch, dass man das halt so man ist sich ja auch irgendwie, man hat Zeit für seine eigenen Gedanken,
ja, genau,
während man malt und hat trotzdem irgendwie was zu tun.
Und du hast direkt ein Ergebnis von dem, was du machst.
Genau, und du kannst halt so den Prozess halt auch verfolgen, wie du dann halt von einem Bild zum nächsten,
ja,
besser,
genau,
wirst. Ja, und sie hat sogar insgesamt dann im Endeffekt 143 Bilder gemalt und davon waren ganze 55 Bilder Selbstporträts. Und die hatten halt auch alle so einen leichten surrealistischen Touch, aber Frieda hätte ihre Bilder selber nie so beschrieben.
Okay, ich muss zugeben, ich kenne mich mit Kunst ehrlich gesagt nicht so gut aus. Kannst du mir vielleicht nochmal erklären, wie ein Bild mit einem surrealistischen Touch aussieht?
Hattest du schon mal einen Fiebertraum?
Oh ja, die habe ich öfter mal, auch wenn ich gerade kein Fieber habe.
Ja, dann ist es wahrscheinlich am ehesten sowas. Also halt irgendwie Elemente, die halt nicht so richtig zueinander passen. Ich weiß noch damals in der Schule im Spanischunterricht, ich hatte 6 Jahre lang Spanisch, ich kann nichts mehr davon. Ich weiß aber noch, dass wir halt sehr lange Frida Kahlo und ihre Bilder halt auch analysiert haben. Und da hatten wir ein Bild, da hat sie, das war so ein Gemälde, wo sie sich selber als Hirsch gemalt hat. Okay. Dieser Hirsch hatte an sich ganz, okay, ein Hirsch, so ist ja jetzt nichts Unnatürliches. Dieser Hirsch hatte dann aber ihren menschlichen Kopf.
Okay, das klingt spannend.
Und das ist halt genau sowas, was sie dann halt in ihrer Kunst gemacht hat. So Sachen, die irgendwie im normalen, natürlichen Leben nicht so auffindbar sind.
Okay, da kann ich mir jetzt auf jeden Fall was drunter vorstellen. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Eigentlich werden KünstlerInnen ja erst nach dem Tod so richtig bekannt. Mhm. Wie war das denn bei Frida Kahlo? War sie auch, während sie noch lebte, bekannt für ihre Bilder?
Ja, also sie war tatsächlich schon während ihrer Lebzeit bekannt, also auch für ihre Kunst, aber beispielsweise auch durch ihren Ehemann. Also der war,
okay.
Also an sich ist es halt vielleicht nicht unbedingt was, worauf man stolz sein kann, wenn man eher für den Ehemann bekannt ist. Aber bei denen war es halt was Besonderes, weil der tatsächlich 21 Jahre älter war als Frida.
Okay, das ist ein bisschen was.
Die haben geheiratet, als sie 22 war, das heißt, der war damals schon 43 und er war selber auch Künstler. Und die beiden, er war auch also Künstler, der sich auch sehr viel politisch engagiert hat und auch seine Wandgemälde, die er dann gemalt hat, hatten halt auch immer so einen politischen Touch mit drin. Und gemeinsam haben sich die beiden dann halt auch politisch sehr viel engagiert und dadurch hat Frida dann auch nochmal viel Bekanntheit gewonnen. Und sie hatte sich vor allem halt für die Lage mexikanischer Frauen eingesetzt. Also sie war so eine richtige Feministin.
Ja, damit passt sie ja perfekt in unseren Podcast
ja,
hier, würde ich sagen.
Genau. Und sie hat halt versucht, die Stimme der unterdrückten Frauen zu sein, was ja halt auch gut geklappt hat, würde ich sagen.
Das finde ich sehr cool, auf jeden Fall.
Ja, und dann nochmal zu ihrer Kunst. Obwohl sie halt mit ihrer Kunst auch bekannt war, auch schon zu ihrer Lebzeit, hatte sie ihre erste Kunstausstellung erst 1953 und das war dann tatsächlich auch ein Jahr, bevor sie dann später gestorben ist.
Ah krass, okay, das heißt, sie konnte mit ihrer Kunst dann nach der ersten Ausstellung gar nicht mehr so richtig durchstarten, weil sie dann nur noch ein Jahr zu leben hatte. Das ist ja wirklich traurig. Aber mal zu einem anderen Thema. Frida ist ja jetzt nicht wirklich ein mexikanischer Name, soweit ich weiß. Woran liegt das?
Also tatsächlich, das fand ich auch richtig spannend, hat Frida Kahlo deutsche Wurzeln väterlicherseits.
Oha, okay.
Also sie hatte anscheinend Verwandte in Pforzheim, frag mich nicht, wo Pforzheim ist, aber auch Frankfurt und das ist ja quasi um die Ecke.
Ja, also wo Pforzheim liegt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber Frankfurt definitiv. Aber spannende Sache, das wusste ich wirklich noch nicht. Wie groß war denn ihre Verbindung generell zu Deutschland, wenn sie hier Vorfahren hatte?
Also sie hat anscheinend auch Deutsch gelernt und es wurden auch später nach ihrem Tod Tagebucheinträge gefunden und die waren dann halt auf Deutsch.
Oh, okay.
Und sie hat ihren Namen aber von Frida mit IE, wie sie eigentlich genannt wurde, zu Frida mit I, so wie wir das halt jetzt kennen, geändert, um sich halt von Nazi-Deutschland zu distanzieren.
Okay, das heißt, sie hat nicht nur ihr Geburtsjahr geändert, sondern auch ihren Vornamen. Mhm. Sie war wohl mit einigem nicht so direkt zufrieden.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich kann es auch verstehen. Sie hat ja auch zu ihren Lebzeiten direkt 2 Weltkriege mitbekommen. Und da bekommt man ja wahrscheinlich sowieso nochmal eine andere Sicht auf andere Länder, wenn man in so schrecklichen Zeiten lebt und vielleicht auch sogar groß wird.
Ja, und es waren halt auch nicht nur diese 2 Weltkriege, die sie mitbekommen hat. Die Frau hat ja auch noch die mexikanische Revolution bei sich im eigenen Land mitbekommen. Und das war ja ein Rieseneinfluss, nicht nur für sie als Person. Also ich meine, es hat sie auch so beeinflusst, dass sie ihr Geburtsjahr danach geändert hat.
Auf jeden Fall, ja.
Das war auch für ihre gesamte Familie einfach sehr schwer, vor allem finanziell. Also ihre Eltern hatten 4 Kinder mit ihr zusammen. Also nicht die Eltern mit ihr zusammen hatten die 4 Kinder.
Oh mein Gott, das ist eine sehr seltsame Vorstellung.
Also sie war 1 von 4 Kindern.
Ah ja, okay.
Und die mussten dann halt auch Möbel verkaufen und das Haus in Mexiko mit einer Hypothek belasten, damit sie sich überhaupt finanzieren und einander versorgen können.
Oh je, das klingt so nach einem Schicksalsschlag nach dem nächsten.
Ja, wirklich. Also sie hat sehr viel in ihrem Leben mitgenommen. Und ja, Frida war das 3. Kind ihrer Eltern und bei der Geburt der 4. Tochter, also der jüngsten, ist Fridas Mutter leider verstorben.
Oh je.
Also da kommt dann halt auch nochmal ein Schicksalsschlag, der Frida Kahlo in ihrem Leben getroffen hat. Und der Vater hatte danach tatsächlich nochmal geheiratet und mit der hatte er dann zwei weitere Töchter.
Ah ja, okay. Und ja, das heißt, Frieda ist dann zum größten Teil ihres Lebens ohne Mutter aufgewachsen. Weiß man denn noch mehr über ihre Kindheit?
Also, obwohl Friedas Vater ja so viele Töchter hatte, war Frieda tatsächlich immer sein Lieblingskind. Das fand ich immer sehr süß.
Gibt Eltern, die wirklich Lieblingskinder haben?
Ich glaube schon. Ich glaube, es ist nicht nur ein Mythos. Ich glaube, das stimmt tatsächlich.
Das ist traurig für ihre Schwestern.
Aber gut für sie, weil er hat ihr dann halt das Fotografieren beispielsweise beigebracht. Weil er war, ich weiß tatsächlich nicht, ob professioneller Fotograf, aber er hat auf jeden Fall fotografiert. Und er war auch eine Riesenstütze für sie, als sie mit 6 an Kinderlähmung erkrankt ist. Und er hat sie dazu angetrieben, trotzdem sehr viel Sport zu machen. Und das hat ihr dann auch nach dem Busunglück geholfen, was sie dann da mit 19 hatte, weil sie dann trotz der super vielen Knochenbrüche wieder das Gehen lernen konnte.
Okay, das heißt, ihr Vater hat sie da auf jeden Fall schon sehr unterstützt. Wie war das denn nochmal mit dem Busunglück? Wie viel hat sie sich da tatsächlich gebrochen?
Ja, also das war schon echt viel, was da leider mit ihr passiert ist. Also sie hatte ja diese Stahlstange, die sich durch ihre Hüfte gebohrt hat. Dann hatte sie sich das Schlüsselbein gebrochen, einige ihrer Rippen, das Becken selber hat sie sich gebrochen. Das rechte Bein auch noch, was ja sowieso schon durch diese Kinderlähmung eingeschränkt war, weil das dünner und kleiner war oder kürzer war als das andere Bein. Dann hat sie sich an 11 Stellen ihre Wirbelsäule gebrochen und sich dann auch noch die Schulter verrenkt.
Oh Gott, das ist ja so alles, was man überhaupt haben kann.
Ja,
so
und es ist halt super viel und sie hat das überlebt, also sehr viel Glück im Unglück da gehabt. Aber dann hatte sie natürlich auch ihr Leben lang dadurch Schmerzen.
Das glaube ich.
Und auch, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte, hat ihr sehr schwer zu schaffen gemacht. Und sie hatte während ihres Lebens tatsächlich auch mehrere Fehlgeburten.
Oh Gott, das ist wirklich schrecklich. Vor allem, wenn sie so viele Geschwister auch hatte, dann war sie ja wahrscheinlich auch ein Familienmensch.
Ja, genau.
Und dann trifft einen das ja umso mehr, wenn man selber keine eigenen Kinder gebären kann.
Ja.
Aber ja, du hast gesagt, sie hat als Zeitvertrieb im Bett immer gemalt. War das dann quasi auch der Startschuss für ihre Karriere als Künstlerin?
Also ich glaube tatsächlich, das Malen war eher, wie du das vorhin ja auch schon meintest, so eine Art Therapie für sie, als dass sie dann tatsächlich damit richtig Karriere machen wollte. Es hat ja auch nach dem Unfall erstmal ein Jahr gedauert, bis sie dann das erste Bild gemalt hat. Und das war dann eher so der Anfang ihres Künstlerinnen-Daseins. Und über ihr erstes Selbstporträt hatte sie dann gesagt, ich male mich, weil ich sehr viel Zeit allein verbringe und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne. Ich kenne auch Fotos von ihr, wie sie da im Bett liegt und über sich an der Decke hängt ein Spiegel. Und so hat sie sich dann selber gemalt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann sich selber als vorrangiges Motiv nimmt, weil sie hat ja dann auch nicht wirklich andere Eindrücke, wenn sie da nur den ganzen Tag im Krankenhaus liegt oder zu Hause liegt und nicht mehr wirklich was unternehmen kann. Aber ja, die Selbstporträts, die kennt man ja. Und ich kenne tatsächlich auch Leute, die mal nachgemalt haben. Und bei Malen nach Zahlen kann man sich auch so ein Frida Kahlo-Bild zum selber Nachmalen bestellen oder kaufen. Und ja, Malen war für Frida Kahlo ja einfach der Mechanismus, um den Unfall zu verarbeiten, oder?
Ja, also den Unfall und alles das, was dadurch halt mit ihr passiert ist. Also die Fehlgeburten hat sie genauso mit ihren oder in ihren Bildern festgehalten. Und auch den emotionalen Schmerz, den sie durch ihre Ehe erfahren hat.
Ja, du hattest vorhin erzählt, dass Frida Kahlo mit Diego Rivera verheiratet war und dass der auch Künstler war. Aber was war denn das Problem zwischen den beiden? Weil so gemeinsame Interessen scheinen sie ja schon mal gehabt zu haben.
Ja, also nur die Interessen haben leider nicht ausgereicht. Der Diego Rivera war anscheinend Frida Kahlo immer sehr untreu.
Oh, okay.
Aber irgendwie konnten die beiden halt auch trotzdem nicht voneinander entfernt sein.
Ja, das merkt man. Ich habe nämlich auch mal gehört, dass Frida Kahlo 2-mal verheiratet war und zwar mit dem gleichen Mann. Erzähl doch mal, was war da los?
Ja, also Diego und Frida haben sich 1939 scheiden lassen und ein Jahr später haben sie dann aber sich nochmal umentschieden und doch wieder geheiratet.
Okay, ja, warum auch nicht? Das wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, direkt verheiratet zu bleiben. Aber gut, das heißt, bis auf Diego Rivera hatte Frida Kahlo dann aber keine weitere Beziehung, oder?
Ja, das kommt ganz darauf an, wie du Beziehung definieren möchtest.
Oh, okay.
Also in dem Jahr, in dem Frida und Diego getrennt waren, hatte Frida tatsächlich sehr viele Affären.
Ah ja, okay.
Also Frida war auch tatsächlich bisexuell und ist auch offen damit umgegangen. Und sie hatte beispielsweise Affären mit der kostarikanischen Sängerin Chavela Vargas, dem Fotografen Nicolas Murray, dem Künstler José Bartoli, dem Deutschen Heinz Berggrün, also nochmal eine Verbindung nach Deutschland.
Ah ja, da kommt alles wieder zusammen.
Und Leo Trotzki, dem Gegner von dem damaligen Josef Stalin, als es noch die Sowjetunion gab.
Okay, das heißt, sie hat da auch nichts anbrennen lassen und dachte sich, wenn der Rivera das kann, dann kann sie das auch.
Ja, ganz genau. Was der Mann kann, kann die Frau doch schon längst.
Auf jeden Fall. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass ihr Leben so turbulent war. Was hat sie denn sonst zwischen den Affären und den Bildern so gemacht?
Ja, tatsächlich auch ganz viel Alkohol getrunken. Also das hat sie auch in dem einen Jahr, wo die beiden getrennt waren, sehr viel begleitet.
Oh je.
Als sie dann aber wieder verheiratet waren, da um 1943 herum, ist sie zusammen mit Diego Professorin an der Nationalen Kunstschule La Esmeralda geworden. Und da haben die beiden 10 Jahre lang dann gelehrt. Und während dieser Zeit, also 1946, hat sie dann vom Kulturministerium den Nationalpreis für Malerei bekommen.
Oh,
nämlich,
wow.
Ja, für ihr Bild Moses.
Okay, das muss ich mir später mal anschauen. Das
kenne ich
nämlich noch gar nicht.
Auf jeden Fall. Ich kann es dir ein bisschen beschreiben.
Gerne.
Also meiner Meinung nach ist das eins ihrer beeindruckendsten Bilder. Wenn man sich das so vorstellt oder wenn man es dann halt auch sieht, sieht man in der Mitte direkt ein Kind, was in einem Uterus liegt. Darüber ist eine ganz große orangene Sonne. Und unter diesem Kind im Uterus liegt ein weiteres Kind mit 3 Augen.
Okay.
Und dann ist an der linken und der rechten Seite des Gemäldes, da hat Frieda sehr viele Menschen gemalt, die wichtig für unsere Geschichte waren. Also ich konnte beispielsweise links direkt Buddha erkennen oder rechts konnte ich dann Hitler, Jesus oder auch Kleopatra sehen.
Also eine ganz wilde Mischung.
Ja, und das sind so, so viele mehr. Also ein Blick drauf lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ansonsten mit den Jahren hatte sich halt leider auch ihr Gesundheitszustand immer weiter verschlechtert. Und ich meinte ja schon, dass ihre erste Ausstellung 1953 war. Da konnte sie aber auch nur teilnehmen, weil sie in einem Krankenbett lag. Sie wollte aber natürlich ihre Vernissage von ihrer ersten Ausstellung, also quasi die Eröffnung von dieser Ausstellung, nicht verpassen. Also haben sie es mit diesem Krankenbett möglich gemacht.
Das ist aber wirklich schön, dass man ihr das so ermöglicht hat und dass sie dann dabei sein konnte, weil so diese erste Ausstellung, das ist ja wahrscheinlich so mit der Meilenstein, den Künstler und Künstlerinnen in ihrem Leben erreichen können.
Genau, vor allem, wenn sie halt so lange schon darauf gewartet hat.
Ja, das ist ja dann wirklich was ganz Besonderes. Jetzt hast du aber am Anfang gesagt, dass sie 1954 schon verstorben ist. Mhm. Das heißt, es war nur ein Jahr nach ihrer ersten Ausstellung.
Ja, genau. Und es gibt die Vermutung, dass sie an einer Lungenembolie gestorben sein soll. Und das heißt, wenn ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß in der Lunge verstopft.
Oh je.
Es gibt aber auch tatsächlich die Vermutung, dass es Suizid gewesen sein könnte. Also sie soll wohl eine Überdosis an Schmerz- und Schlafmitteln zu sich genommen haben. Und es ist wahrscheinlich, auch nicht ganz unwahrscheinlich, da Frida Kahlo es wohl im früheren Leben schon versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Bestätigt konnte es aber nie werden, weil Diego Rivera eine Obduktion von ihrem Körper abgelehnt hat.
Okay, also das klingt auf jeden Fall wirklich schrecklich und ja, wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was da jetzt tatsächlich passiert ist. Aber zum Thema Leben und Tod, sie wurde ja auch mit dem Spruch Viva la Vida, also lebe das Leben, in Verbindung gebracht. Das war ja der Abschiedsgruß auf ihrem letzten Bild.
Ja, tatsächlich. Also so gegensätzlich, wie es mit der Art und Weise klingt, wie sie ihr Leben gelebt hat oder halt leben musste, stimmt das. Und das war auch nicht die letzte Wertschätzung von ihren Bildern, auch mit der Ausstellung da ein Jahr vorher. Nach ihrem Tod wurden ihre Bilder auch von der mexikanischen Regierung offiziell zum nationalen Kulturgut erklärt.
Okay, das klingt schon echt nach was Besonderem. Das heißt, die Bilder, die gibt es ja tatsächlich noch im Original.
Mhm.
Was muss man denn so blechen, wenn man so ein nationales Kulturgut kaufen möchte?
Ja, also ein Schnäpperli ist es nicht. 2006 wurde ihr Ganzkörper-Selbstporträt Raíces für ganze 5,6 Millionen US-Dollar verkauft.
Boah.
Und damals galt es als das teuerste Bild von allen lateinamerikanischen KünstlerInnen.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ganz schön viel Geld. Und so ein teures Gemälde hängt man sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt im Wohnzimmer übers Sofa, oder?
Nee, da brauchst du, glaube ich, dein eigenes Museum
das
dafür.
Das kann ich mir vorstellen. Aber gut, ihre Bilder kennt man ja. Und am auffälligsten sind ja eigentlich diese typischen dunklen Haare, ihre komplett bunte Kleidung und vor allem der ernste Blick mit der Monobraue.
Mhm. Und die sind ja auch echt zu ihrem Markenzeichen geworden. Also sowohl die Augenbraue, die bunte Kleidung, die dunklen Haare, ihr ernster Blick, alles davon erkennt man ja in jedem ihrer Selbstporträts wieder.
Auf jeden Fall.
Und wusstest du übrigens, dass es das Gerücht gab, dass sie das nur gemacht hat, also ihre ernste Mimik oder ihren ernsten Blick, weil sie anscheinend ihr Lächeln und ihre Zähne nicht mochte?
Nee, das wusste ich bisher noch nicht. Also ich meine, es hat ja meistens jeder irgendwas an seinem Körper auszusetzen, aber bei so Stars hat man das nie so richtig vor Augen, dass die ja auch manchmal Makel haben.
Ja, genau.
Aber gut, das macht sie halt auch irgendwie ein bisschen menschlicher.
Ja, genau. Sie ist dann halt eine Frau gewesen wie du und ich.
Ja, ganz genau, die auch nicht ganz zufrieden mit ihrem Aussehen war.
Genau.
Ja, spannende Sache.
Und bei der bunten Kleidung gibt es übrigens auch eine Vermutung. Also anscheinend hat sie erstmal angefangen, bunte Röcke zu tragen, um ihr rechtes Bein zu verstecken. Nachdem sie an der Kinderlähmung erkrankt ist, hatte sie ganz große Probleme damit, in die Schule zu gehen, weil sie halt von den Kindern in ihrer Klasse gehänselt und geärgert wurde, weil sie halt hinken musste oder weil sie halt nicht so schnell laufen konnte wie alle anderen.
Ach, die Arme.
Und dann hatte sie halt die Röcke benutzt, um das erstmal zu verstecken. Und später hat sie die aber dann, was ich besonders cool finde, die Röcke so als Statement Pieces genutzt. Und dann hat sie sich quasi zur lebenden Leinwand gemacht und ihre Outfits wie halt so bunte Kunstwerke behandelt.
Das ist wirklich eine sehr coole Sache, weil man quasi so am Anfang noch diese Unsicherheit hat und versucht sich zu verstecken und dann denkt man sich, nee, warum, wozu?
Genau,
ich mache das
ja
jetzt einfach zu meiner Stärke, ich zeige jetzt, was ich kann und dann zeigt sie ihre bunte Kleidung.
Genau.
Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Aber ja, jetzt erzähl mir mal, ich habe keine 5,6 Millionen Euro, um mir ein eigenes Kunstwerk zu holen.
Wie kannst du nur?
Wenn ich die jetzt trotzdem sehen möchte, wo geht das?
Ja, also dann steigst du am besten erstmal in den nächsten Flieger nach Mexiko.
Alles klar.
Und von da aus geht es dann in ihre Heimatstadt und dort steht dann das Geburtshaus und das Haus, wo sie dann auch später gestorben ist, La Casa Azul, also das blaue Haus. Und das ist mittlerweile zu dem Museum geworden, wo man halt Fridas Lebenswerk sehen kann. Also da hängen ihre Gemälde, da liegen auch Gegenstände aus, die sie halt benutzt hat. Das Mobiliar ist immer noch da. Also falls du dir das ansehen möchtest, dann am besten dort.
Ich werde mich da mal auf die Suche nach dem Augenbrauenstift machen.
Wenn der nicht immer noch in London ist.
Das stimmt. Aber das klingt auf jeden Fall gut. Ich finde, das hat immer so was sehr Spannendes, wenn man die Museen nicht einfach in irgendeinem Gebäude errichtet, sondern in einem Gebäude,
ja,
das
genau
auch eine Bedeutung hat.
Ja.
Und wenn das ihr Geburtshaus war, dann ist es bestimmt nochmal was ganz Besonderes, da zu sein.
Ja, vor allem, dass es halt immer noch in Mexiko steht, was ja auch für sie so eine Riesenbedeutung hatte. Es ist ja Geburtsort, Sterbeort, da wo sie ihr ganzes Leben verbracht hat. Ja, aber ich habe dir tatsächlich noch was mitgebracht. Ich habe nämlich ein paar Fun Facts
für
dich.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Also, wenn du Lust hast, können wir daraus ein kleines Spiel machen. Ich stelle dir die Frage und du darfst dann raten.
Oh ja, unbedingt. Schieß
okay
mal los.
So, dann fangen wir einmal ganz einfach an. Wie viele Schwestern hatte denn Frida Kahlo?
Das hast du am Anfang gesagt. Du sagtest, dass die Mutter beim vierten Kind verstorben ist.
Mhm.
Das heißt, mit Frida waren es vier Kinder. Ich würde sagen, sie hatte drei Schwestern.
Na dran, du hast die zwei Halbschwestern vergessen.
Ach Mist.
Ja, der
stimmt,
Vater hat ja nochmal geheiratet.
Ja.
Und ist sie denn 1910 geboren worden?
Nee, das weiß ich tatsächlich noch. Sie ist 1907 geboren und hat ihr Geburtsjahr ändern lassen.
Weißt du noch, warum sie es ändern lassen hat?
Es war nicht, weil sie sich alt gefühlt hat, sondern es lag an der Mexikanischen Revolution.
Ding, 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 vollkommen richtig. So, nächste Frage. Wollte Frida Kahlo seit ihrer Geburt Künstlerin werden?
Ich glaube nicht. Ich würde eher vermuten, dass sie erst später Künstlerin werden wollte, als sie dann tatsächlich im Bett lag und zu malen angefangen hat.
Mhm.
Weil ich glaube, wenn man das als Kind schon als Berufswunsch hat, dann fängt man auch im Kindergarten schon an zu malen. Und ich glaube, dann gäbe es mehr Bilder aus ihren Kindertagen, die sie gemalt hatte.
Sehr gut. Also ist auch richtig, weil tatsächlich wollte Frida eigentlich Ärztin werden.
Oha.
Also sie hatte 1922 angefangen, Medizin in Mexiko-Stadt zu studieren. Und es wird noch besser, also sie war wirklich feministischer Icon, weil sie war eins der ersten Mädchen, die an der Schule überhaupt zugelassen wurden.
Oh, okay. Ja, damals waren das ja noch ganz andere Zeiten. Da war das ja nicht so selbstverständlich wie jetzt, dass man als Frau auch studieren kann.
Absolut. Und das hat sie dann schon ein bisschen revolutioniert.
Dann war sie auch so die Vorreiterin der mexikanischen Studis.
Ganz genau. So, noch eine Frage, die hatten wir jetzt auch nicht in dem, was ich dir schon vorhin erzählt habe, drin.
Mhm.
Aber stimmt es, dass Frida ein großer Tierfan war?
Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil sie hat ja zu großen Teilen sich selbst gemalt als Selbstporträt. Und ich glaube, wenn sie Tiere so sehr gemocht hätte, dann hätte sie wahrscheinlich viel mehr Tierbilder gemalt. Ist jetzt meine Vermutung.
Meinst du mehr als den Hirsch?
Mehr als den Fiebertraumhirsch, von dem du mir erzählt hast, richtig.
Ja, also tatsächlich hat sie viel mehr Tiere in ihren Bildern drin gehabt, als du dich jetzt vielleicht dran erinnerst. Und sie war auch ein riesen Tierfan.
Oh, okay.
Also sie hatte auch sehr viele Haustiere, die halt sehr exotisch waren. Also beispielsweise hatte sie einen Klammeraffen.
Oh, wie cool. Ich wollte auch schon immer mal einen Affen haben.
Ja, bei mir fängt es dann eher bei dem nächsten an. Sie hat ein kleines Rehkitz, also ein kleines Bambi bei sich.
Süß. Mhm.
Dann hatte sie einen Amazonas-Papageien, sie hatte einen Adler, sie hatte viele weitere Vögel. Also sie hatte Hühner, sie hatte Tauben, wenn ich mich richtig erinnere.
Das klingt ja spannend.
Also Vögel schienen sie auf jeden Fall zu mögen. Und dann hatte sie noch eine seltene haarlose Hunderasse namens Mexicana Echinkle.
Oh, die muss ich mir auch später auf jeden Fall mal anschauen, wie die aussehen.
So, ich habe noch eine Frage für dich, die fand ich besonders spicy. Wurde Frida Kahlo schon mal festgenommen?
Oh, festgenommen. Schwierige Frage. Ich würde sagen, da sie ja so viele Affären hatte, da gibt es bestimmt irgendwen, der noch so ein Hühnchen mit ihr zu rupfen hatte. Und vielleicht hat man dann irgendwas erfunden und über sie erzählt. Oder man hatte vielleicht Connections bei der Polizei und hat gesagt, ja, die Frida, das ist eine ganz wilde, die solltet ihr lieber mal in Gewahrsam nehmen. Also ich glaube, ja, ich könnte es mir vorstellen.
Also das stimmt auf jeden Fall. Die Antwort ist nicht ganz falsch. Also es war auf jeden Fall eine Affäre von ihr. Sie wurde allerdings verdächtigt, den Leo Trotzki, also den Gegner von Stalin, ermordet zu haben.
Was?
Ja, also er wurde tatsächlich ermordet. Und es gibt halt die Theorie, dass Stalin jemanden angeheuert hat, ihn zu ermorden. Und die Theorie besteht, dass er eifersüchtig war auf die Beziehung zwischen Frida und Trotzki.
Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet,
dass
ihr sowas Schlimmes vorgeworfen wird.
Ich dachte also wirklich, als ich das gelesen habe, dachte ich, mir fallen die Augen aus dem Kopf.
Ja, das verstehe ich. Das ist schon ein krasser Vorwurf.
Und ich habe aber noch einen letzten Fakt für dich. Wann war Frida Kahlo auf dem Cover der Vogue?
Ja, die Vogue lese ich nicht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, seit wann es die gibt. Aber ich würde jetzt einfach mal ins Blaue raten.
Mhm, leg los.
Und sagen 2007. Also so zum 100-jährigen Jubiläum, weil sie ja 1907 geboren wurde.
Offiziell.
Offiziell. Also jetzt mittlerweile ja offiziell 1910. Mhm. Aber nein, ich bleib bei 2007. Das ist meine Vermutung.
Also du bist auf jeden Fall schon sehr nah dran. Es wäre auf jeden Fall richtig süß gewesen von der Vogue, wenn sie die zum 100-jährigsten Geburtstag quasi drauf hatten.
Ja.
Hatten sie aber leider nicht, sondern 5 Jahre später, also 2012.
Ah, okay.
Und das Interessante dabei ist, das Interview, was sie da in der Vogue-Ausgabe gepostet hat oder veröffentlicht hatten, das wurde schon 1937 aufgenommen.
Oha, okay.
Und das Foto, was für die Vogue benutzt wurde, also für das Cover, das ist 2 Jahre später entstanden, also 1939. Und tatsächlich wurde das Foto auch von ihrer damaligen Affäre Nicolas Murray aufgenommen.
Ah, okay. Also wieder spannende Neuigkeiten.
Ja,
hier.
Die Affären haben sich durch ihr ganzes Leben gezogen. Die waren immer noch da.
Sie konnte sie nicht verheimlichen.
Sie konnte sie nicht verheimlichen. Nicht so wie ihr Geburtsjahr.
Ja, gut.
Ja, also das war's von mir mit meinen Fakten. Du hast dich eigentlich ganz gut angestellt.
Dankeschön, ich finde auch. Dafür, dass ich gar nicht alles wusste, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Aber ja, ich habe von dir auf jeden Fall heute mega viel gelernt.
Danke, dass du
uns hier in der ersten Folge von so einer starken Frau wie Frida Kahlo erzählt hast, oder wie ich jetzt von dir gelernt habe. Magdalena Kalman, Frida Kahlo y Calderón. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Mir hat es auch mega Spaß gemacht.
Ja, und ich habe jetzt noch gute Nachrichten für alle, die zuhören. In 2 Wochen könnt ihr nämlich schon unsere nächste Folge hören. Und nachdem ich jetzt so viel raten musste, seid ihr auch mal gefragt. Wir haben euch nämlich 3 wahre Fakten über die Frau in unserer nächsten Folge mitgebracht.
Und das verdient einen kleinen Trommelwirbel. Wir haben Fakt Nummer 1. Sie ist am Ende ihres Lebens, über den Pazifik verschollen, als sie diesen überqueren wollte.
Fakt 2 ist, George P. Putnam, das war ihr Ehemann, musste ihr 6 Anträge machen, bis sie endlich mal Ja gesagt hat.
Also der musste wirklich dafür arbeiten.
Auf jeden Fall.
Und dann hätten wir noch Fakt 3, sie gründete eine Pilotinnenvereinigung. Von den damals 117 aktiven Pilotinnen in den USA traten ganze 99 der Vereinigung bei.
Okay, ich würde sagen, die Vereinigung ist ganz gut angekommen.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, jetzt heißt es raten. Folgt uns dafür doch gerne auf unserem Instagram-Kanal. Wir heißen da Frauensachen_Podcast. Und da werden wir was posten. Da könnt ihr in den Kommentaren mitraten, um wen es hier in 2 Wochen gehen wird. Und damit verabschieden wir uns jetzt schon. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal bei Frauensachen.
Ciao.